Heute tauchen wir im zweiten Teil dieser Folge über den Bugatti Typ 35 ganz tief ein in eine längst vergangene Welt, in der man nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs und dem Abenteuer der gerade erst aufkommenden Fliegerei in Doppeldeckern unter den Mitgliedern der gehobenen Kreise plötzlich etwas entdeckte, und zwar den Nervenkitzel des Autorennens mit den ersten Grand Prix der 20er Jahre, bei denen Bugatti oft ganz vorne mit dabei war. Julius Kruta und ich sprechen außerdem über kunstvoll gebaute Bugatti-Motoren, die schon in der damaligen Zeit vier Ventile mit oben liegender Nockenwelle hatten und eine Königswelle natürlich sowieso. Julius Kruta erzählt heute aber auch über die unglaubliche Detailwut von Ettore Bugatti, über eigens designte Bugatti-Schraubstöcke und Werkbänke im Werk, über Bugatti-eigene Schrauben mit einer speziellen Steigung, über selbstkonstruierte Werkstore und sogar, haltet euch fest, Bugatti-Hühnerställe und eine selbstkonstruierte Spaghetti-Maschine mit Bugatti-Lenkrad. Wahnsinn. Aber keine Angst, es geht natürlich trotzdem vor allem um Autos, und wir sprechen darüber, wie er sich fährt, der Bugatti Typ 35. Das alles heute hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert. Ich sag Moin Moin und Servus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Direkt nach dem Intro geht's hier los, und vielleicht abonniert ihr noch kurz vorher Motorikonen in eurem Podcast-Player und folgt Motorikonen am besten auch auf Instagram oder Facebook oder auch LinkedIn. Dann freue ich mich. Und jetzt freut ihr euch auf Julius Kruta und den Bugatti Typ 35. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Die Bugattis waren technologisch nicht nur tolle Autos und haben schnell, ja, die Marke war im Grunde, hatte so eine Fan-Jüngerschaft, will ich mal sagen, wenn ich das Wort kreieren darf, wie Apple oder Sony Vega in den 70er, 80er Jahren oder Braun. Da waren sie ja, sie haben entweder das Gerät gekauft oder keins. Und das war bei Bugatti eigentlich auch so. Die Leute haben aus Überzeugung Bugatti gekauft. Das war nicht wie eine andere Marke. Es war aber auch so, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass Walter Wolf gesagt hat, es gibt nur eine Marke, wo die Marke größer war als der Fahrer außer Ferrari, und das war Bugatti. Wenn wir an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurückdenken, da war in Europa erstmal für eine Zeit lang Frieden, und die goldenen 20er Jahre begannen. Die waren dann nur in Teilen golden. Nur für die Oberschicht waren die golden und spannend. Und da waren mit Sicherheit die Städte Berlin und Paris herausragend, wo es lustig und spaßig war. Und Bugatti hat etwas gemacht im Zuge, dass die ganzen Adligen, die sich noch wenige Jahre vorher in der Luft bekämpft haben, mit ihren Zweidecker- und Dreidecker-Jagdflugzeugen, die hatten ja nach dem Ersten Weltkrieg praktisch nicht mehr so viel zu tun, außer auf ihre Ländereien aufpassen zu lassen. Und der Spaß, sich gegenseitig auf der Straße zu besiegen und sich nicht mehr gegenseitig aus ihren Doppeldeckern und Dreideckern die Kugeln um die Ohren zu jagen, die haben ja teilweise noch am Anfang mit Pistolen aufeinander in der Luft geschossen. Da kam es dazu, dass die Leute gegeneinander Rennen gefahren sind. Das kam dann relativ schnell auf. Nach dem Ersten Weltkrieg, ich würde sagen, professionalisiert hatte sich das alles nicht. Aber Bugatti hat etwas gemacht, was kein anderer gemacht hat. Normalerweise waren ja diese ganzen Rennteams dafür da, wofür sie heute noch da sind. Man versucht, Rennen zu gewinnen. You win on Sunday and you sell on Monday. Die Überlegenheit des Produkts durch Überlegenheit im Sport zu demonstrieren. Und
das war ja damals schon so ein bisschen die Idee, ne?
Genau. Und es gab die ersten Weltmeisterschaften 1925, 26 und 27. Das wurde dann wieder eingestellt. In den 30ern kamen dann die Europameisterschaften. Aber in den frühen 20er Jahren gab es natürlich überall Grand Prix. Und es gab einen großen Unterschied zwischen dem Grand Prix und dem Grand Épreuve. Weil zu den Weltmeisterschaften zählten nur die Grand Épreuves, also die ganz großen Rennen. Weil jedes Dorf, was um die Dorfkirche ein Rennen gefahren ist, hat das Grand Prix genannt. Und so gab es in den ganzen romanischen Ländern, Frankreich, Spanien, Italien, ständig irgendwelche Rennen. Und an diesen Rennen hat man eigentlich mit denselben Fahrzeugen teilgenommen, mit denen man auch, ich sag mal, in Anführungszeichen im Alltag gefahren ist. Und es gab die Voiturette-Klasse, also die 1,5-Liter-Autos, mit denen Bugatti extrem erfolgreich war, mit dem dann schnell nach den kleinen 8-Ventilern gebauten 16-Ventilern, also 4 Ventile pro Zylinder mit oben liegender Nockenwelle.
Über eine Königswelle. Ne? Das ist das damals
ja, schon natürlich. Gab, ne? Verrückt. 4 Ventile pro Zylinder, ja. Nockenwelle mit Bananenstößeln, die 4 Ventile pro Zylinder betrieben haben, mit einer Königswelle angetrieben. So ein Bugatti Brescia-Motor. Warum hieß der Brescia? Weil er die Plätze 1, 2, 3 und 4 bei einem der wichtigsten Voiturette Grand Prix gewonnen hatte. Und danach nannte man das Modell Brescia. Ja, und er hat diese Autos, schon die Brescias, in großen Stückzahlen verkauft. Über 2000 Autos wurden von diesem sogenannten 16-Ventiler im Vergleich zum vorherigen 8-Ventiler gebaut. Und er wollte aber auch in die größere Klasse einsteigen. In die 2-Liter-Klasse, in die richtige Grand Prix-Klasse. Und 1922 baute er seinen ersten Grand Prix-Wagen, aerodynamisch super, mit einer Form wie eine Zigarre, wurde Dritter im Großen Preis von Frankreich in Straßburg, nur ein paar Kilometer von Molsheim entfernt. Gab es da einen Dreieckskurs. Und im Jahr 1923 nahm er mit einem komplett anders aussehenden 8-Zylinder 2-Liter-Modell teil im Großen Preis von Tours. Mit einem Auto, was auch hoch aerodynamisch war, was aussah von der Karosserie wie ein in eine Scheibe geschnittenes Flügelprofil. Man hat damals noch nicht ganz verstanden, dass dieses wie eine Sektion eines Flügel aussehende Karosserie ja eher Auftrieb anstatt Abtrieb produzieren würde. Außerdem war der Radstand mit 2 Metern sowieso recht kurz und die Geschwindigkeiten auch gar nicht hoch genug, dass die Aerodynamik wirklich eine entscheidende Rolle spielen würde. Und außerdem empfanden die Menschen diese Autos, die wir heute unglaublich cool finden, den Typ 2930 und den Typ 32, das waren die Autos von Straßburg 22 und Tour 23. Wir finden die heute cool. Die Autos fanden die Menschen damals relativ scheußlich. Die Leute wollten klassische Autos haben und er hat sich dann orientiert an den Fiat 805, die eine klassische vom Kühler leicht bauchig werdende für 2 Passagiere, für Fahrer und Copilot, in einem spitz sich zusammenführenden Heck. Eine klassische Karosserie, die so ein bisschen aussah wie ein Tropfen, aber nicht sehr aerodynamisch, mit einem freistehenden Kühler und freistehenden Rädern, hat er sich an der Form des Fiat 805 orientiert und hat 1924 den Bugatti 35 gebaut. Und
bei dem die Zigarrenform ja besonders deutlich wird, wenn man den von oben sieht. Ne?
Das ist richtig. Da sieht man das eher. Kein Vergleich zu der wahren Zigarre von 1922. Aber das Auto entsprach, was für ihn viel wichtiger war, mehr dem traditionellen Kundengeschmack, was die Kunden haben wollten. Mhm. Und er musste ja, um zu überleben, Autos verkaufen. Und er trat damit an 1924 beim Großen Preis von Europa in Lyon. Und er hatte ein einmaliges Detail an den Autos, nämlich er hat im Gegensatz zu allen anderen Aluminiumräder entwickelt. Das war zwar nur ein geklautes Patent aus Amerika, aber das war ihm ja egal. Der Zweck heiligt die Mittel.
War die gegossen oder
die waren gegossen? Oder? Nein, die waren gegossen. Es waren Aluminiumräder, die aus mehreren Teilen bestanden, zusammengeschraubt waren und wo die Bremstrommel hinten angegossen war und wo die Backen praktisch in das Rad reindrückten, so dass man innen die Belege in der Bremstrommel hatte. Und wenn man das Rad wechselte, konnte man praktisch aufgrund der Belege, die innen in der Bremstrommel saßen, praktisch eine frische Bremse haben. Aber das war alles völlig unwichtig. Das war auch nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend war das Design. Ich hatte ein schönes Aluminiumrad, was auch nicht unbedingt viel weniger wog als das Speichenrad. Wir haben das mal gewogen. Das heißt ja immer, Aluminiumräder reduzieren die ungefederten Massen, wie es schön heißt. Mhm. Aber das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war Marketing. Ich wollte dem Kunden etwas zeigen, was die anderen nicht hatten. Und das sah scharf aus. Dieses Achtspeichen-Design der Räder, dazu diese unheimlich schöne vordere, hohl gegossen und geschmiedete Vorderachse, wo Öffnungen, in denen sich Öffnungen befanden, wo die Federpakete durchgingen. Das war alles ästhetisch extrem anspruchsvoll und wunderschön in den Lösungen. Aber das Entscheidende war, dass Bugatti etwas machte, was vorher noch keiner gemacht hat. Er bot diesen Bugatti 35 jetzt als Katalogmodell an, genau wie seine Tourenwagen. Das heißt, ich konnte zu Bugatti gehen und nicht mehr irgendwelche ausrangierten alten Chassis kaufen, um mit denen Rennen zu fahren, oder irgendwelche Alltagsautos zu kaufen, da eine leichtere Karosserie draufzusetzen, damit Rennen zu fahren. Nein, die ganzen feinen Herrschaften, Damen wie Herren, konnten, wenn sie das nötige Kleingeld hatten, sich bei Herrn Bugatti einen Grand Prix-Rennwagen kaufen, mit dem sie, es fanden ja an jedem Wochenende mehrere Rennen statt, ich habe vorhin gesagt, das Rennen um den Dorfturm, um den Dorfkirchturm, das waren teilweise wie La Baule einfach am Strand zwei Stecken in den Sand gesteckt, in 1 Kilometer Entfernung, da wurden 40 Runden gefahren und das hieß dann Grand Prix. Ja, wer nahm denn daran teil? Natürlich kein Werksteam. Was will ich denn den Grand Prix La Baule gewinnen? Was will ich denn den Grand Prix Biarritz oder den Grand Prix Cap d'Antibes gewinnen? Aber für einen Privatfahrer, der Spaß haben wollte, war das klasse. Mhm. Erstens mal gab es Preisgeld, weil, muss ich ja vorstellen, diese ganzen Côte d'Azur Badeorte, die waren anfangs, war das alles gar kein Sommerferienspektakel, sondern eigentlich waren diese ganzen Seebäder am Anfang Winterkurorte. Und erst später kam es auf, dass man dort auch im Sommer Ferien gemacht hat. Es war den Leuten am Anfang viel zu warm. Heute ist es noch wärmer. Und was wollten natürlich diese ganzen Seebäder? Die wollten natürlich, dass möglichst viele Leute in ihre Städte kamen. Also die Hoteliers und die Restaurantbesitzer, von denen wurde Kohle eingesammelt, Geld eingesammelt, damit man einen Dorf-Grand Prix stattfinden lassen konnte. Und man damit Preisgeld ausschreiben konnte und möglichst viele Leute angezogen.
Einfach eine Attraktion.
So, und was passierte dann? Die Zuschauer kamen und die Fahrer kamen, die ganzen Privatfahrer kamen. Manchmal schickte Bugatti auch ein Werksauto hin. Ja, und wer gewann? Es gewann praktisch immer ein Bugatti, weil nur Bugatti seinen Typ 35 als Katalogmodell anbot. Bugatti hat inklusive aller Derivate Motoren mit 2 oben liegenden Nockenwellen, der sogenannte Typ 51, Kompressor, 2 Liter, 2,3 Liter, mit Kompressor, ohne Kompressor, Typ 37, 4 Zylinder, aber selber Rahmen, sieht gleich aus, sehr ähnlich, nur hat Speichenräder anstatt Aluminiumräder, sodass ich auch ein Auto wieder für die Voiturette-Klasse hatte, also Nachfolger des Brescia, hat Bugatti weit über 600 Grand Prix-Autos hergestellt.
Das ist ja schon Massenware gewesen.
Ja. Ne? Und er hatte und keine Konkurrenz.
Ja, und tatsächlich als Rennauto entwickelt.
Als reines Rennauto entwickelt. Und damit schlug er zig Fliegen mit einer Klappe. Punkt 1, Kein anderer Hersteller bot ein Grand Prix-Auto aus dem Katalog an. Natürlich konnte ich bei Maserati ein Auto kaufen. Das war aber ein ausrangiertes Vorjahresauto. Wenn Sie sich den großen Preis von Monaco, das einzige dieser Rennen, was heute noch existiert, angucken und sich das Starterfeld von 29, 30, 31 angucken, dann sind dort 90% der Autos am Start Bugattis. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bugatti gewann, war relativ groß. Und dadurch kam es natürlich auch, die Zeitungen wollten ihre Zeitungen verkaufen. Und wenn im Sportteil stand, Monsieur Étincelin hat das Rennen gewonnen. Ja, Fifi Étincelin kannten nur die Eingeweihten. Später hat den großen Preis von Frankreich 1930 gewonnen. Da wusste man dann schon, war einer der Top-Privatfahrer, Fifi Étincelin. Aber die Zeitungen haben lieber geschrieben, ein Bugatti hat das Rennen gewonnen. Weil das war spannend zu schreiben. Nachher hieß es dann, der und der Fahrer hat gewonnen. Und was natürlich auch der Fall war, Bugatti hat natürlich immer damit in der Werbung angegeben, was er dieses Jahr alles für Rennen gewonnen hat. Und da stand da 1926 501 Siege. Zwei Rennen pro Tag? Dann fragte ihn ein Journalist mal, Herr Bugatti, sagen Sie mal, ich habe da mal durchgezählt, wenn ich wirklich präzise zähle, ich komme auf 130 Rennen, die Sie dieses Jahr gewonnen haben, vielleicht 150. Wie kommen Sie denn auf 501 Siege? Das müssen Sie mal erklären. Und da sagte Herr Bugatti, ja, das ist ganz einfach. Wenn ein Bugatti Vierter geworden ist und die drei Autos davor waren Bugattis, dann ist der Vierte auch ein Siegerwagen, weil er ist nur von einem anderen Bugatti geschlagen worden. Also sind das praktisch, wenn die ersten vier Bugattis sind, sind das vier Siege. Also Marketingstrategie, ja, total logisch. Marketingstrategie wunderbar. Er schlug, wie ich gerade gesagt habe, mehrere Fliegen mit einer Klappe, weil er musste zu vielen der Rennen kein Werksteam schicken, sondern die Privatiers haben die Kohlen aus dem Feuer gezogen. Bugatti gewann jedes Wochenende Rennen. Bugatti gewann jedes Wochenende Bergrennen. Und natürlich wurde da viel kaputt gefahren. Die Ersatzteile. Ich konnte nicht bei Rudge Whitworth neue Felgen kaufen. Alle anderen Hersteller haben zugekauft bei Rudge. Er hat sein eigenes Schraubensystem gehabt. Er hat seine eigenen Aluminiumräder gehabt. Er hat seine spezielle Vorderachse gehabt, die sehr schwer zu reparieren war. Also gegossen, gebohrt, geschmiedet. Es wurde viel kaputt gefahren. Er hat ohne Ende Ersatzteile verkauft, die man nur bei ihm wieder kaufen konnte. Die nicht allgemeine Ersatzteile waren. Also außer Lichtanlage, außer Elektrik und also Zündmagnet, Lichtanlage und so weiter, hat er fast alles selber hergestellt. Also das war sein Anspruch. Aber natürlich konnte man damit auch sehr viel Geld an Ersatzteilen verdienen. Und
eigentlich so die Apple-Idee, ne? So ein eigenes Mikrouniversum zu schaffen, wo man nur eigene Adapter verkaufen kann. Und
absolut. Und er hat auch alles auf demselben Konzept basiert. Heute hätte man Plattformstrategie gesagt. Er hat unglaublich Typen von Autos entwickelt, die einfach nur den Motor von dem Typ, das Chassis von dem Typ, die Räder von dem Typ, das Getriebe von dem Typ. Ich sage nur ein Beispiel, ein Bugatti Typ 55 ist ein kleiner, toller Sportwagen, 2,3 Liter mit Kompressor. Die Räder sind vom Typ 51, der Motor auch. Also ein Grand Prix Motor, 2,3 Liter mit Kompressor, 130 PS, die Räder auch. Das Chassis ist von einem 16-Zylinder Tourenwagen Typ 47. Das Getriebe ist von einem anderen Tourenwagen Typ 49. Das schob er zusammen, es ergab einen neuen Typ mit einer individuellen Karosserie und ich habe einen neuen Typen vorgestellt. Es war im Grunde Baukastenstrategie und in vielerlei Hinsicht dadurch, dass er die Grand Prix Autos praktisch exklusiv angeboten hat. Bei den Tourenwagen musste er mit Bentley, Mercedes, Alfa Romeo, Hispano Suiza und wie sie alle geheißen haben, konkurrieren und er musste da halbwegs konkurrenzfähig vom Preis her sein. Also man bekam einen karossierten 8-Zylinder, 3-Liter Tourenwagen bei ihm in Typ 44 1928 für 75.000 Francs. Ein Bugatti 35, der ja viel schlechter verarbeitet sein konnte, weil es war ein Grand Prix-Rennwagen, der keine aufwendige Karosserie hatte, mit einem Holz, also mit einem Holzskelett als Basis, also mit einer Struktur, mit einer Holzstruktur unten drunter unterm Blech, der kostete das Doppelte, der kostete 130, 135.000 Francs und war ja nur ein reines Spaßmobil. Das waren natürlich alles Sachen, da hat er tatsächlich mal ein bisschen Geld verdient. Das hielt ihn natürlich nicht davon ab, das Geld mit vollen Händen wieder auszugeben. Also Geld hat er nie verdient, weil er immer mehr ausgegeben hat.
Aber Bugatti war ja eigentlich kein Ingenieur, ne? Wer war denn das Team, das jetzt zum Beispiel so einen Typ 35 entwickelt hat? Hat er das gezeichnet und dann haben das andere ausgeführt? Oder hatte er Ingenieure um sich herum, die so ein Auto entwickelt haben? Wie hat das funktioniert?
Also es gab keine Götter neben ihm. Bugatti hat, wie Sie richtig sagen, er war kein ausgebildeter Ingenieur. Leider hat er auch seinen Kindern keine Ingenieursausbildung zukommen lassen, sondern war der Meinung, im Werk können die Kinder alles lernen, was sie brauchen und noch mehr. Leider hat auch Jean Bugatti nie eine Ingenieursausbildung genossen, aber Bugatti hatte ein begnadetes Gefühl für Proportionen und unglaublich viel, was er gezeichnet hat, was er geskribbelt hat. Er hatte immer so einen Skizzenblock neben seinem Bett liegen. Das war so ein komisches Format, größer als A5, höher als A4. Von diesen Skizzen, die er gezeichnet hat, wo man sehr gut sehen kann, was er damit meint, wo er was nebendran geschrieben hat, diese Skizzen, diese auf Französisch Croquis, die gingen ins Ingenieurbüro, da gab es eine Abteilung. Da waren Top-Leute angestellt. Ich habe vorhin gesagt, die europäischste Marke überhaupt. Wenn ich Ihnen die Namen der Menschen, die dort arbeiten, sage, dann werden Sie sofort wieder feststellen, auch ein europäisches Team. Moglia, Capa, Picchetto, Italiener, Bertrand, Franzose, Nuss, Körz, von Urach, Deutsche, Badener. Und das waren seine Ingenieure im Hintergrund, die auf den Plänen einen Großteil des Bugatti-Konstruktionsarchivs hat überlebt. Erst in Molsheim bis nach dem Zweiten Weltkrieg und wurde 1987 von Romano Attioli gekauft, der es verstanden hat, dass er seiner Marke in Italien Seele einhauchen muss. Und er hat ein Bugatti-Kulturzentrum erstaunlicherweise in der Nähe von Bozen in Südtirol geschaffen. Und dieses Bugatti-Werksarchiv mit Zehntausenden von Plänen, das befindet sich heute im Nationalen Automuseum der Kollektion Loh, hier.
Wo wir hier heute sitzen.
Ja. Und daher wissen wir auch die ganzen Namen dieser Ingenieure. Wir wissen inzwischen die Kürzel der Ingenieure. Wir kennen die Namen. Aber die durften natürlich in der Öffentlichkeit keine Interviews geben. Die wurden nie bekannt. Sondern über allem thronte Ettore Bugatti. Und zwar bewusst die Betonung auf der ersten Silbe Ettore Bugatti. Und nicht, wie wir im Deutschen sagen, Ettore. Und Jean und Ettore waren die Meister. Das waren die Lichtgestalten und die eigentlichen Menschen, die die Autos konstruiert haben, unter seiner Führung und seine Ideen umgesetzt haben. Die mussten in der Bedeutungslosigkeit, in der Anonymität versinken. Aber ja, Entschuldigung, wenn die Antwort zu lange ausfällt. Natürlich hatte er ein begnadetes Ingenieursteam, die hervorragende Arbeit geleistet haben.
So, da kamen ja schon erstaunliche Lösungen raus. Ne? Also ich meine, vier Ventiler alleine, ich meine, Achtzylinder-Reihenmotor waren natürlich damals noch weit verbreitet, aber dass so ein Ding dann, wie viele Umdrehungen, über 6.000?
Ja, 6.000 schafften die schon. Als Rennmotor, ja, schafften die. Rollengelagerte Kurbelwelle, hochgradig aufwendig, ja. Nach ein paar Rennen konnten sie die wieder überholen, was heutzutage richtig ins Geld geht, eine rollengelagerte Kurbelwelle wieder aufzunehmen.
Anfang, aber ich meine, die Kurbelwelle ist ja auch über einen Meter lang wahrscheinlich, die muss ja auch.
Ja, wir sind nicht weit weg davon, ja. Anfangs mit Verlustschmierung, später mit Druckschmierung, das hat man dann auch gesehen, mit Kurbelwellengehäuse, Entlüftung, die ins Freie ging. Deswegen haben sie auf den Fotos, sehen sie immer, wenn sie die Brillen abgenommen haben, sieht man noch bei Stirling Moss 55 nach der Mille, sieht man das, wenn die Brillen abgenommen haben, ist das ganze Öl da. Ja, das waren tolle Konstruktionen, die aber natürlich auf überhaupt keine Restriktionen Rücksicht nehmen mussten, die es heute so gibt. Und die Motoren sahen natürlich auch besonders aus. Was war an Bugatti so anders? Ich sag mal, wenn Sie Alfa Romeo oder Bentley Fan sind, werden Sie sich so einen Motor nicht unbedingt ins Wohnzimmer stellen. Ein Bugatti-Motor ist in seiner Schönheit, in seiner kubistischen Schönheit, in seiner Oberflächenbearbeitung, in seinen Proportionen einfach so schön, den empfindet man nicht unbedingt als ein profanes, schnödes, mechanisches Objekt, was einem Zweck nachgeht oder für einen Zweck bestimmt ist. Sondern viele der Bugatti-Teile, ob das der Schnellverschluss ist, der nicht nur ein Drehverschluss ist, sondern den man einfach mit einem Federbolzen schnappte der auf, man konnte Kühlwasser oder Benzin nachfüllen, ob das die Aluminiumräder waren, ob das die Vierkantschrauben waren, egal was, alle Dinge, auch die Pläne, haben eine optische Schönheit. Man sagt, natürlich sind Automobilkonstrukteure keine Künstler. Und ich halte es immer für gefährlich, wenn man Automobile mit Kunst vergleicht, weil sie einfach per se eine ganz andere Definition haben. Es sind immer noch Gebrauchsgegenstände und sind nicht la pour la. Aber was Bugatti gemacht hat, er hat mit Sicherheit seine Autos nicht unbedingt als Kunstwerke angesehen, aber vielleicht hat er sein Gesamtschaffen als Kunstwerk angesehen. Welcher andere Automobilkonstrukteur kommt aus einer Künstlerfamilie, wo der Bruder und der Vater heute noch in der Kunstwelt top anerkannte Leute sind? Es ist ja eigentlich unglaublich, dass die Skulpturen von seinem Bruder Rembrandt Bugatti teilweise mehr Geld erzielen als die Autos von Ettore und Jean Bugatti. Sagen Sie mir eine andere Automobilmarke, wo es das gibt. Die Möbel oder die Silberwaren von Carlo Bugatti, dafür gibt es eigene Auktionen. Sagen Sie mir, es gibt keine andere Marke. Es gibt keine andere Automobilmarke, wo der Konstrukteur und Besitzer die Türen und Tore der Werkshallen selber gezeichnet hat, wo die Werkbänke und die Werkbankfüße und die Schraubstöcke nicht zugekauft wurden, sondern von Herrn Bugatti gezeichnet wurden. Natürlich hatten sie alle ein Bugatti-Emblem drauf. Natürlich waren die Füße der Werkbänke hohl gegossen. Und die Werkbankplatte hatte einem ganz speziellen Plan zu folgen, wo die Proportion der Eichenbretter schön war und wo die gesamte Werkbank von Herrn Bugatti konstruiert, gebaut, im Werk gebaut und dort benutzt wurde. Und der Schraubstock, der da drauf saß, jeder Bugatti-Sammler heutzutage will natürlich auch einen Bugatti-Schraubstock haben, am liebsten noch Bugatti-Werkbankfüße, weil es kann ja sein, dass sein eigenes Auto hier bearbeitet worden ist. Es gibt's bei keiner anderen Marke. Sie können keinen Aston Martin Schraubstock und keinen Ferrari Schraubstock kaufen. Gibt's nicht. Und Bugatti ging so weit, er wollte noch seine eigenen Zündkerzen machen, weil ihm die NERCA-Zündkerzen oder die NGK-Zündkerzen nicht gut genug waren. Hat er dann nicht gemacht. Aber
er hatte sowas Verrücktes wie, Sie haben es vorhin, glaube ich, schon mal einmal kurz angesprochen, Schrauben und Muttern nach eigenem Patent mit eigener Steigung.
Ja.
Wie kommt man denn auf so eine irrwitzige Idee? Oder ist das gar nicht so irrwitzig? Hatte das irgendeinen Vorteil oder war das ein...
Gewisse Hybris. sie sahen gut aus. Man musste die Schrauben bei ihm kaufen. Er hat nicht...
Das war wahrscheinlich der Vorteil.
Ja, und er hat natürlich... Also ein Beispiel waren zum Beispiel die Karosserieschrauben. Was ist eine Karosserieschraube? Die Karosserieschrauben beim Grand Prix-Auto, darauf möchte ich jetzt eingehen, auf Ihre Frage im Zusammenhang mit den Karosserieschrauben, weil die auch eindrücklich ist. Wenn Sie keine Holzstruktur haben, auf der das Blech sitzt, sondern einfach nur ein Mittelteil von der Karosserie, wo der Einstieg beim Rennwagen ist, auf Englisch Scuttle. Sie haben vorne eine Motorhaube, Sie haben darunter noch ein kleines Blech, was abschließt zum Unterboden. Und Sie haben ein Heck. Das waren im Grunde die paar Teile, die so eine Bugatti Grand Prix Karosserie ausmachten. Wie wurden die auf die Spritzwand und den Rahmen geschraubt? Mit Karosserieschrauben. Diese Karosserieschrauben hatten nicht nur einen Schlitz, sondern das war wie ein kleines Flügelpaar, womit man das auch mit der Hand anziehen konnte. Und darin war ein Schlitz, dann konnte man es mit dem Schraubenzieher fester ziehen. Mhm. Aber diese Karosserieschrauben waren nicht bis zum Anschlag brutal festgeschraubt, weil während eines Grand Prix oder der Fahrt im Allgemeinen auf ungepflasterten Straßen hat das ja alles gerattert und das hat sich alles bewegt. Und außerdem musste die Karosserie sich auch ein bisschen flexibel sein, um auf dem Rahmen, das Chassis hat ja mitgearbeitet, mit dem Fahrwerk gearbeitet, musste ja auch ein bisschen flexibel sein, damit die Karosserieschrauben keine riesigen Langlöcher gerissen haben. Und vor allem, normalerweise bei dem ganzen Geratter und der Bewegung, hätten sich so Karosserieschrauben aus ihrem Gewinde mit der Zeit ja rausgedreht. Mhm. Was hat Bugatti gemacht? Er hat diese kleinen Flügel da angebracht mit dem Schlitz in der Mitte. Und dann wurden die Karosserieschrauben nach dem Einschrauben mit einem Draht miteinander verbunden. Nach einem ganz bestimmten Muster. Jeder Mechaniker hatte da ein anderes Muster. Wofür war der Draht da? Der Draht war einfach dafür da, dass sich die Schrauben, wenn sie ein bisschen lockerer wurden, nicht rausfielen. Also das war im Grunde, dieser Draht war die Schraubensicherung. Und die Form der Bugatti Karosserieschraube hatte diese Form, damit ich den Draht drumherum wickeln konnte und der Draht auch Halt hatte. Ein Beispiel.
Das Moto-Ikonen-Factsheet.
Tja, was soll ich jetzt noch sagen in diesem Factsheet zum Bugatti Typ 35, wenn mein Gast Julius Gruta schon fast jedes Detail erwähnt hat? Probieren wir es einfach mal mit ein paar nackten Zahlen. Der Bugatti Typ 35 hatte eine Länge von 3,68 Meter bis 3,70 Meter, je nach Karosserie, und eine Breite von gerade mal 1,32 Meter bis 1,50 Meter. War also ein ziemlich kompaktes, zierliches Auto, hatte aber gleichzeitig einen ziemlich erwachsenen Radstand von 2,40 Meter. Das ist übrigens genauso viel wie ein Mercedes 300 SL Flügeltürer oder ein BMW Z1. Und er war erstaunlich leicht, mit gerade mal 750 Kilogramm. Klar, er war ja auch der erste Rennwagen in der Geschichte des Automobils, der speziell für diesen Zweck entworfen und konstruiert wurde. Der Typ 35 war also die Geburtsstunde der Grand Prix-Ära. Und trotzdem waren natürlich noch viele Lösungen an Bord, die für die Zeit typisch waren. Ein Leiterrahmen zum Beispiel oder Starrachsen mit Blattfedern, Trommelbremsen vorn und hinten. Denn Scheibenbremsen in einem Rennauto, das gab es eigentlich erst 1953 im Jaguar C-Type. Und der Typ 35 hatte natürlich ein nicht synchronisiertes Getriebe, denn synchronisierte Getriebe in Serie gab es als erstes beim Cadillac im Jahr 1928. Je nach Ausführung und Motorisierung lag die V-Max des Typ 35 bei erstaunlichen 180 bis furchterregenden 215 km/h. Und je nach Ausführung, Motorisierung und vor allem der Geschichte des Autos liegt heute auch der Preis dieser Autos mal weiter oben oder auch mal ganz weit oben. Ein Typ 35 Grand Prix, bei dem die Vorderachse, die Federung, der Kühler und Teile der Karosserie als original beurteilt wurden, aber Chassis und Motor und einige andere Teile Nachbauten waren, der wurde im Jahr 2018 von RM Sotheby's für 387.599 Euro versteigert. Immerhin. Aber weitgehend originale Typ 35B oder C lagen in der Vergangenheit auch schon mal in der Region zwischen 1,3 und 4 Millionen Euro. Aber es gibt da ja auch noch Pure Sang in Argentinien, die sich darauf spezialisiert haben, klassische Rennwagen ultrapräzise nachzubauen. Solche Autos gibt es dann gebraucht für rund eine Viertelmillion. Bleibt natürlich noch die Frage, wie klingt denn nun so ein Bugatti Typ 35? Und das hören wir uns jetzt mal an.
Bugatti war im Grunde seiner Seele Künstler. Es war ein Künstler, der Autos gebaut hat, und er war in jeder Hinsicht, auch was seine Persönlichkeit und wie er sich in der Öffentlichkeit gegeben hat, anders als alle anderen. Bugatti hat alles eigentlich praktisch per se oder aus Prinzip anders gemacht als die anderen.
Naja, es gab natürlich auch noch nicht sowas wie eine Infrastruktur mit Zulieferern, von denen man dann günstig Schrauben kaufen kann oder so, ja?
Hätte es vielleicht gegeben, in Frankreich schon, aber es ging ja darum, dass man es selber gemacht hat. Mhm. Ich meine, es gab Bosch, es gab Scintilla, es gab Marshall, also für die ganze Lichtanlage, für die Elektrik hat man eben entweder den Deutschen, den Schweizer oder den französischen Zulieferer genutzt. Es gab schon eine automobile Zuliefererindustrie, sogar eine relativ große. Aber ich glaube, ich sag's mal ganz platt, das war ein Ego-Trip. Er wollte alles selber machen.
Aber kostet ja auch viel Geld, ne?
Natürlich,
so eine irrsinnige Fertigungstiefe,
nennt man das. Natürlich ja. Kostet es viel Geld. Und er hat ja auch nie Geld verdient. Hm. Er hat ja, egal für was, er hat alles selber konstruiert. Ob das irgendwann so weit ging, dass er den Hühnerstall selber konstruiert hat, weil er der Meinung war, er wollte im Eierverbrauch autark werden. Und hat seinen eigenen Hühnerstall für seine eigenen Hühner konstruiert. Er hat seine Werkstore konstruiert. Er hat seine eigene Spaghetti-Maschine konstruiert, weil dem Koch war die Maschine kaputt gegangen. Und dann hat er innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Tagen, weil es ewig gedauert hätte, aus Italien eine neue Maschine zu besorgen, mit dem Lenkrad eines Typ 46 als Kurbel und dem Lenkgetriebe, eine Spaghetti-Maschine zu entwickeln in verschiedenen Aufsätzen, damit man verschiedene Formen von Teig durch die Maschine durchpressen konnte. Ja. Er hat eine verkleinerte Version des Bugatti Typ 35 als Bugatti Baby angeboten. Hieß wirklich so.
Also gab es ab Werk tatsächlich.
Ab Werk. Bugatti Baby, das war eine 1:2 Variante des Typ 35, den er ursprünglich 1927 für seinen Sohn Roland als Geschenk zum 5. Geburtstag gebaut hat. 1,20 Meter Radstand statt 2,40 Meter Radstand mit einem zugekauften Elektromotor, womit Roland übers Werksgelände rasen konnte. In Fachkreisen Baby genannt. Früher hat man ihn Typ 52 genannt, was völlig falsch ist. Das ist ein Bugatti Baby, so steht es auch auf den Plänen drauf. Und das haben natürlich die Kinder bei Werksbesuchen von den Kunden gesehen und gesagt, sowas will ich auch. Und dann hat der Alte gesagt, ist ja klar, für was geben die Männer Geld aus? Für ihre Mätressen und für ihre Kinder. Ich kann für so ein Baby Bugatti im Verhältnis unglaublich viel Geld verlangen. Da machen wir mal eine Serie. Er hat im Endeffekt 456 Baby Bugattis gebaut. Alle haben auch eine eingeschlagene Chassisnummer und sind echte Bugattis. Und er hat, ich möchte noch ein Beispiel, denn 1926 beim Großen Preis von Frankreich gibt es ein wunderschönes Bild in mehrfacher Ausführung, wo er abgebildet ist neben anderen Größen der Automobilgeschichte. Louis Delage, Nicola Romeo und André Citroën. Jeder dieser Herren hat mehr Autos gebaut, Citroën mehr Autos gebaut im Jahr, als Bugatti in seinem ganzen Leben gebaut hat. Was glauben Sie denn, wer in diesem illustren Kreis den Mittelpunkt dargestellt hat? Ettore Bugatti war nicht gekleidet wie die anderen. Die anderen hatten, was damals modern war, jeder Mann hat einen Hut getragen. Es gab diesen flachen Hut, der sich Kreissäge nannte. den hat Louis Delage getragen. Alle hatten einen Anzug mit Krawatte und Weste und ordentlichem Schuhwerk an. Herr Bugatti trug auf diesem Foto ganz bewusst einen Tropenhelm, einen sogenannten Topi. Es ist ja heiß im Sommer. Er ist auf Expedition beim Grand Prix sozusagen. Er trug einen Tropenhelm. Dazu einen Malerkittel, der viele Ölflecken hatte, was natürlich suggerieren sollte, ich arbeite selber an meinen Autos, auch während des Grand Prix, was natürlich Quatsch war. Die Ölflecken waren nur da drauf, weil er da drauf Ölflecken haben wollte, weil er dieses Image verkörpern wollte. Und er trug dazu selbst gestaltete Sandalen. Er sah aus wie ein Künstler. Ein Truppenhelm mit einem verölten Malerkittel und Sandalen. Und die anderen stehen da wie ordentliche Geschäftsleute, wie ordentliche Industriekapitäne, hätte man früher gesagt, von großen Firmen. Nur die Körperhaltung, leider habe ich das Foto jetzt nicht hier. Die Körperhaltung ist auch typisch. Bugatti natürlich, outgoing personality, larger than life character. Und die anderen so etwas verdruckst, mucksch neben ihm. Er war der große Zampano, obwohl er kaum Autos produziert hat, aber er war der große Ettore Bugatti.
Ja, und er hat natürlich schon Autos produziert, die heute noch irgendwie, naja, unglaublich was denn dazu ausstrahlen. Das ja, haben die anderen vielleicht auch getan, aber.
Aber sie fahren auch gut.
Ja.
Das Faszinierende ist ja, dass Bugatti im Grunde nach dem Höhepunkt Typ 35, der ja eine unglaubliche Zahl an Rennen gewonnen hat, dank der Privatfahrer, aber auch durchaus in den Händen des Werksteams erfolgreich war. Von den ersten 5 Monaco Grand Prix hat Bugatti 4 gewonnen und 6-mal den Frankreich Grand Prix gewonnen, 5-mal die Targa Florio gewonnen. Bugatti hat es, wenn das Werksteam angetreten ist, gar nicht gerne gesehen, wenn Privatiers das Rennen gewinnen, weil natürlich die Preisgelder in seine Tasche fließen sollten. Das ist ja ganz klar. Die Privatiers sollten bitte nur bei ihnen Geld ausgeben, aber nicht vom großen Kuchen was nehmen. Bugattis, ich hatte das große Glück in meinem Leben, dass ich eine ganze Reihe an Vorkriegsautos bewegen durfte. Der Grand Prix Bugatti mit seiner unglaublichen Handlichkeit, seinen dünnen Rädern und seiner extrem leichtgängigen Lenkung und seinem sich extrem schnell zu schaltenden Getriebe, obwohl unsynchronisiert. Ich kenne kein anderes Vorkriegsautomobil, was sich so gut schalten und lenken lässt und so agil ist und auch vom minder bemittelten Autofahrer sich so sicher bewegen lässt. Der Bugatti 35 ist so agil wie, nicht gerade wie ein aktueller GTI, das wäre ein bisschen vermessen, aber so ein Golf 2, Golf 3 GTI, da ist so ein Typ 35 schon deutlich schneller, sage ich jetzt mal. Auch im Antritt, so ein Auto geht von 0 auf 100 in 6 Sekunden und hat eine Endgeschwindigkeit von 200. Also der geht so vergleichbar wie so eine frühe Elise, sage ich jetzt mal.
Ja, wie hat er das geschafft? Ich meine, es war Mitte der 20er Jahre.
Das Auto wog 750 Kilo und hatte 120 PS. Das ist genau wie eine Elise.
Ja, aber so ein Mordstrom-Motor, 8-Zylinder-Reihenmotor, der wiegt ja alleine schon 300 Kilo wahrscheinlich.
Ja, vielleicht. Vielleicht wiegt der 300 Kilo. Da erwischen Sie mich jetzt ehrlich gesagt
kommt
völlig
so
auf den falschen Fuß.
Das Getriebe dazu?
Das Getriebe ist nicht so schwer. Der Rahmen wiegt vielleicht nochmal 50 Kilo. Nicht mal ganz.
Gut, dann gibt es natürlich fast keine Karosserie. Ne?
So ist es. Eigentlich nur was soll denn die Karosserie wegen? Was noch ein bisschen schwerer ist, sind die Federpakete, klar. Und die Achsen. Aber so eine hohle Achse, die wiegt vielleicht 15 Kilo. Ja. Das Hinterachsdifferential nochmal 10, 15, 20 Kilo. Ein Kompressor ist schwer. Die späteren Autos sind deutlich schwerer geworden.
Was war denn das für ein Kompressor? War es ein Roots?
Das war ein Roots. Das war natürlich bei Bugatti gegossen, aber vom Prinzip her ein Roots-Kompressor. Mit 2 Tulope, also 2
Schaufelräder,
Schaufelräder mit 3 Blättern. die ineinander griffen. Rootskompressor, dann saß der Vergaser unterhalb des Kompressors, sonst saßen zwei Vergaser, direkt wenn man die Motorhaube aufgemacht hat, pro Vierzylinderblock ein Vergaser.
Bei den Saugern.
Bei den Saugern, ganz genau. Die Sauger, die hatten so 100 PS, 105, 110 PS als 2 Liter, als 2,3 Liter, ein bisschen mehr. Der Kompressor dann 135 als 2 Liter und als 2,3 Liter 150. Die wogen dann ein bisschen mehr wegen des Kompressors. Und dann haben sie noch den Kompressorantrieb. Aber es ist ja auch nicht viel dran. Ja, lassen Sie den Motor von mir aus 300 Kilo wiegen, dann liegen Sie vielleicht gar nicht so falsch. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Sie sind auch der Erste, der mir diese Frage stellt. Aber
drüben steht ja einer, wir können nachher mal kurz den Motor ausbauen.
Da drüben steht ein ganz besonderer, muss man dazu sagen. Ist ein Typ 35B. Ist ganz lustig, wenn man sich so anschaut, die Nomenklatur ist gar nicht so einfach. Typ 35 ist einfach, er hat seine Konstruktionen durchnummeriert. Der normale 35 ist 2 Liter Vergaser von 1924. Dann gab es den Typ 35T für die Targa Florio, der hatte 2,3 Liter. Auch Vergaser ohne Kompressor. Dann gab's.
Wie hat man denn den Hubraum erhöht? Hat man dann mehr Bohrung gehabt oder mehr Hub? Oder?
Es hat mehr Hub gegeben. Da man erkennt die Variante mit mehr Hubraum an einer zusätzlichen Platte, die von außen sichtbar ist.
Mhm. Die man einfach draufgelegt sozusagen.
Ja, also der hatte nicht mehr Bohrung, der hatte mehr Hub. Die 2,3 Liter Variante hieß dann Targa T. Und dann gab es die Kompressor-Variante. Das war der sogenannte Typ 35C, Kompressor. Und dann gab es den sogenannten TC, Targa Kompressor, der später B genannt wurde. Also am Anfang TC ist 2,3 Liter mit Kompressor, wurde dann B genannt. Und dann gab es noch den 35A. Der A war die sogenannte Tekla-Variante nach den damals bekannten Zuchtperlen. Wenn man einen Bugatti Grand Prix Wagen fahren wollte, aber man wollte nur, dass er so aussieht wie ein Grand Prix Wagen, dann hat man sich für den A entschieden. Das war ein Tourenwagen. Der hatte nur die dreifach gelagerte Kurbelwelle und nicht die fünffach gelagerte Kurbelwelle. Und sie war nur gleitgelagert und nicht rollengelagert. Und er hatte auch nur Speichenräder und keine Aluminiumräder und hatte keine Magnetzündung, sondern hatte nur Batteriezündung. Das war ein sehr erfolgreiches Auto.
Wie viel konnte man da sparen, wenn man da...
Da konnte man fast die Hälfte sparen.
Oh, okay.
Da konnte man richtig viel Geld sparen. Das war ein sehr erfolgreiches Auto. Das war im Grunde ein Tourenwagen, der aussah wie ein Grand Prix-Auto. Mhm. Der Wolf im Schafspelz. Nee, umgekehrt. Das Schaf im Wolfspelz.
Der Turbo-Look.
Richtig. Ganz genau. Das haben Sie gut gesagt. Der Turbo-Look. Machte auf Turbo, war aber kein Turbo. Ja. Das Auto war sehr erfolgreich. Vor allem in Paris, wo man dann im Grunde mit einem Auto rumfuhr, was aussah wie ein Grand Prix Bugatti. Aber man muss sich das wirklich mal vor Augen führen, dass diese Starterfelder in den 20er Jahren wirklich zum großen Teil aus Bugattis bestanden, die weiß, rot, gelb, grün oder blau waren. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe heute Formel 1 Rennen, die nicht zur Weltmeisterschaft zählen würden, wie früher die Race of Champions. Gab ja in den 70er Jahren noch Formel 1 Rennen, die nicht zur WM gezählt haben, wo es keine Punkte gab, wo aber trotzdem die Teams dran teilgenommen haben. Ich glaube, Rob Walker war der letzte Privatier, der mit einem gekauften Lotus den großen Preis von England 1971 gewonnen hat. Stellen Sie sich mal vor, heute würde es Formel 1 Rennen geben, wo 20 Ferraris gegeneinander treten würden. Und diese Ferraris wären grün, rot, weiß und blau. Und nur die Namen der Fahrer würden draufstehen. Das können wir uns doch gar nicht mehr vorstellen. Nicht mal ansatzweise. Und so waren viele der Grand Prix in den 20er Jahren. Und so wurde Bugatti natürlich innerhalb von einem kurzen Zeitraum zu einem Synonym für Rennerfolg. Auch wenn er häufig nur sich selber geschlagen hat.
Naja, aber man brauchte natürlich auch sowas wie Spiele da draußen, weil was gab es sonst?
Genau.
Es gab kein Internet, es gab kein Fernsehen.
Genau.
war halt wenig los. Und wenn so ein Rennen da im Ort veranstaltet wurde, war das natürlich irgendwie ein Riesenereignis. Ne?
Genau so war es. Spiele ist der richtige Ausdruck. Und Bugatti war der große Spieleerfinder in gewisser Hinsicht.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber Julius Kruta könnte ich ja tagelang zuhören. Für heute machen wir hier trotzdem erstmal einen Punkt. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Julius Kruta für seine unfassbare Detailkenntnis, seine Leidenschaft beim Erzählen und die Präzision, mit der er eins der wichtigsten Rennfahrzeuge der Automobilgeschichte eingeordnet hat und natürlich für die Zeit, die er sich für uns alle genommen hat. Mein besonderer Dank geht außerdem an Tobias Reichle und Florian Urbitsch vom Nationalen Automuseum, The Low Collection. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung und die große Gastfreundschaft und meine dringende Empfehlung an euch alle da draußen. Schaut unbedingt mal in dieses Museum rein. Und natürlich sage ich vor allem auch Danke fürs Zuhören. Freut euch auf Teil 3 dieser Folge in wenigen Tagen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert. Über die. Warum läuft's nicht? Wieso läuft es nicht? Es läuft ja. Okay. Aber auch über die unglaubliche Detailwut von Ettore Bugatti. Ettore. Nicht Ettore, sondern Ettore. 180 bis furchterregenden 215 km/h. Und je nach Ausführung, hat es da jetzt geklickt im Hintergrund oder nicht oder geknackt, dann freue ich mich. Und jetzt freut ihr euch auf Julius Kruta und den Bugatti Typ 35. Bis gleich. Bugatti, habe ich Bugatti gesagt.